Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fundbüros. Ich bin Jan und mit dabei ist natürlich wie immer der Edgar. Hallo Edgar.
Ich grüße euch.
Heute geht es thematisch um Autos. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass es hier thematisch um Autos geht. Falls ihr nach dieser Folge noch mehr über Autos hören wollt, könnt ihr in Folge 2 oder Folge 11 oder im weitesten Sinne auch in Folge 4 mal reinschauen oder hören. Ja, doch reinschauen, entweder über das Video oder reinhören über den Podcast. Genau, und mehr sage ich dazu auch nicht, das soll ja auch noch ein bisschen überraschend bleiben. Wenn ich jetzt über Autos rede, dann nehme ich an, Edgar, dass du für heute etwas mit Autos gespielt hast. Was hast du denn gespielt?
Du hast vollkommen recht, gespielt habe ich Motorhead, nicht zu verwechseln mit Motorhead, also der Rockband, die gibt's schon deutlich länger. Die hat auch nichts mit diesem Spiel zu tun, also es ist keine weirde Rockband-Auto-Rennspiel-Versoftung, sondern wir haben hier ein futuristisches Blade Runner-eskes Rennspiel aus dem Jahr 1998 vom Entwickler Digital Illusion CEAB. Das ist ein schwedischer Entwickler, zu dem ich nachher nochmal kommen werde, aber vielleicht jetzt erstmal zum Spiel.
Ja, Motorhead, das klingt für mich jetzt tatsächlich nach einem Rennspiel.
Mhm. Es ist ein Arcade Racer, würde ich sagen.
Mhm. Also so wie Need for Speed.
Mhm. Genau, also ich habe auch nochmal nachgeschaut, wenn mich nicht alles täuscht, ist Need for Speed 2 1997 erschienen, also ein bisschen früher. Aber der Unterschied liegt vor allem, glaube ich, daran, dass Need for Speed tatsächlich echte Lizenzen hatte und auch auf richtigen Strecken, beziehungsweise so, sie haben die Strecken nach Ländern benannt und die Strecken sind dann halt irgendwie in, weiß nicht, Großbritannien oder in Frankreich oder so. Und hier bei Motorhead haben wir tatsächlich ein futuristisches Setting, wo alles fiktional ist. Also die Autos haben keine Lizenzen, sehen auch alle sehr, ich würde sagen, schon sehr generisch aus. Es sind so Art Lamborghini oder Porsche-Verschnitte, wo man jetzt aber nicht wirklich groß unterscheiden kann. Also auf einer optischen Ebene nicht wirklich groß unterscheiden kann. Die haben schon so unterschiedliche Attribute. Also es gibt insgesamt 8 Autos, die man freischalten kann. 3 davon am Anfang und dann kommen im späteren Verlauf immer bessere hinzu. Aber ja, also es ist jetzt nicht so, dass man da sagen kann, okay, das ist definitiv der Lamborghini Gallardo, den haben sie da versucht nachzubauen. Sondern ja, es ist halt wie in diesem Blade Runner Setting. Davon bleibt aber jetzt auch nicht mega viel hängen, das muss man auch ehrlich sagen. Also es gibt am Anfang so einen ganz coolen Intro-Trailer, wo so ein bisschen die Szenerie etabliert wird, aber man merkt dann ehrlich gesagt davon nicht mehr wirklich viel, wenn man das Spiel einmal gestartet hat. Das ist leider ein bisschen schade. Da hatte ich mir auch mehr erhofft, muss ich sagen.
Okay. Wie sieht es denn eigentlich mit Spielmodi aus? Ich finde, bei Rennspielen ist immer wichtig, was es da so für einen Spielmodus gibt. Also sagst du, man schaltet Sachen frei. Das heißt, bei Rennspielen ist es dann oft, werde Platz 1 bis 3 und sammle Punkte. Und wenn du da, oder um die Strecke zu schaffen, und dann kriegst du das neue Auto. Ist das da auch so in der Richtung?
Ja, voll. Also wenn man den Liga-Modus spielt, dann muss man irgendwie 2 Rennen ziemlich weit oben sein, damit man die nächste Liga freischaltet. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Ligen es gibt, aber man kann sich ungefähr ausrechnen. Man bekommt dann, wenn man die erste Liga geschafft hat, also die ersten beiden Strecken ganz gut abgegrast hat, dann kriegt man 3 weitere Autos und 2 weitere Strecken oder 3 weitere Strecken. Und es gibt insgesamt 8 Strecken. Also ja, es kann dann nicht so ewig gehen. Und diese Strecken kann man dann, wenn man sie einmal freigeschalten hat, genauso wie die Autos, auch in den anderen Spielmodi verwenden. Also es gibt dann auch Zeitfahren, es gibt so einen Ghost-Modus, es gibt einen Multiplayer tatsächlich, was für die Zeit jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich ist.
Und Frage zum Multiplayer. 98 wahrscheinlich nicht online, ne, sondern tatsächlich.
Doch, doch.
Online, okay.
Ja, also es gibt irgendwie so einen lokalen Multiplayer, wo man dann irgendwie halt wie bei einer LAN-Party so seine Rechner verbindet und dann kann man irgendwie, glaube ich, bis zu 12 oder 10 Leuten zusammenspielen, also schon auch heftig groß. Und dann haben sie verschiedene Netzwerkunterstützung. Ich glaube, man braucht halt einen eigenen Server dafür. Also es wurden jetzt keine Server bereitgestellt, auf denen man das spielen konnte. Heutzutage, oder nee, nicht, kann man kann nicht mal mehr sagen, heutzutage, aber vor vielleicht 10 Jahren hätte man sowas über Tangle gespielt.
Ja, spannend.
Ja, also es ist, glaube ich, vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal von dem Spiel gewesen damals. Generell kann man sagen, dass das Spiel vor allem auf seiner technischen Ebene überzeugt hat. Aber lass uns da nachher nochmal zukommen. Ich würde es nochmal zu den Spielmodi zurückkommen. Es gibt dann halt neben dem Multiplayer im Singleplayer halt diesen Liga-Modus, das Zeitfahren. Du kannst auch einfach Einzelrennen machen. Also du kannst dann sagen, okay, ich möchte die und die Strecke mit dem und dem Auto 5 Runden, 3 Runden oder 1 Runde fahren. Das bringt dir aber, diese Single-Rennen bringen dir tatsächlich, wie ich selber ausprobiert habe, überhaupt nichts, um weitere Sachen freizuschalten. Weil da kannst du auch den Schwierigkeitsgrad einstellen, während du im Liga-Modus einen festen Schwierigkeitsgrad hast. Was auch zu gewissen Problemen geführt hat, muss ich gestehen.
Okay, also ist schon eher fordernd, das Spiel.
Voll, also es ist, würde ich sagen, sogar einfach zu schwer. Weil diese KI-Gegner, die sind so gut in diesem Liga-Modus, dass ich echt, glaube ich, 3 oder 4 Versuche gebraucht habe, um diese erste Liga zu gewinnen. Und mir die neuen Autos freizuschalten. Es wurde auch in den Kritiken, die ich mir durchgelesen habe, eigentlich durchweg kritisiert. Also ganz oft wurde bemängelt, dass das Spiel zwar auf einer technischen Ebene sehr gut ist für die damalige Zeit, aber ja, die KI ist halt zu stark. Also es wirklich fängt am Start an. Du hast schon das schnellste Auto ausgewählt, also mit dem meisten Speed-Parameter, dem höchsten Speed-Parameter. Und am Start überholen dich einfach erstmal alle. Also die haben eine viel krassere Beschleunigung und auch auf den Geraden ist es oft so, dass du langsamer bist als deine Kontrahenten, was dazu führt, dass du das Rennen eigentlich immer nur gewinnen kannst, wenn du besser um die Kurven drumherum manövrierst. Also wenn du wirklich versuchst, sag ich mal, die Bremsen da halt relativ stark und versuchst dann so ein bisschen halt die Bande mitzunehmen oder so. Es gibt auch kein Schadensmodell. Also du kannst wirklich mit 180 Karacho in die Seite reinfahren. Da passiert nichts, außer dass du halt langsamer wirst. So, ja.
Okay, interessant. Wie hat sich denn so die Fahrphysik angefühlt? Also war das intuitiv, also es ist ja ein Arcade-Spiel, ne? Also von daher wird es ja keine tiefgreifende Simulation sein, aber wie war hier so das Gefühl? Kannst du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen?
Ich musste mich tatsächlich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, wieder mit den Pfeiltasten ein Auto zu steuern. Weil heutzutage, wenn du so Forza oder sowas spielst, das machst du ja mit dem Controller oder mit dem Lenkrad sogar. Das ist natürlich viel intuitiver als dieses auf den Pfeiltasten rumklicken. Aber früher war das halt so üblich, wenn man ein Rennspiel auf dem PC gespielt hat. Und wenn man da einmal drin ist, dann geht's eigentlich ganz gut. Also es gibt so einen Drift, der auch einsetzt, wenn du halt so ein bisschen um die Kurve slidest. Es gibt auch eine Handbremsentaste. Ich weiß gar nicht, ob das auf standardmäßig die Pfeil-Zurück-Taste ist. Aber da liegt auf jeden Fall eine Bremse drauf. Und ich fand es, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, eigentlich ganz gut, so das Spielgefühl, das Fahrgefühl. Was mir tatsächlich halt nicht so gefallen hat, ist, dass es eine ganz komische Kollisionserfahrung gibt. Also es ist ganz oft so gewesen, dass einer mit Karacho hinten auf mich draufgefahren ist und mich dann so nach vorne geboostet hat. Es ist also wirklich so, man hat so einen ganz komischen Speedboost bekommen, was halt so, ja, also sie hatten irgendeine Kollisionsabfrage, aber die hat eher so dazu geführt, dass man so komische Bandeneffekte oder so Gummibandeffekte oder sowas hatte. Das fand ich jetzt nicht so überzeugend, aber insgesamt hat es eigentlich schon Spaß gemacht.
Gibt's einen Nitro oder Boost oder irgendwie sowas? Außer wenn einem jetzt einer hinten reinfährt?
Nee, es gibt leider gar nichts. Also deswegen ist das Spiel auch echt leider so ein bisschen langweilig gewesen. Relativ schnell recht eintönig für heutige Verhältnisse. Das kannte man damals vielleicht auch einfach nur nicht so. Also ich glaube, in Need for Speed 2 gab's auch keinen Nitro oder so irgendwas. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber zumindest meine kurze Recherche hat dahingegen nichts ergeben. Ist ja auch, glaube ich, eher noch so halt auf realistisch getrimmt. Hier würde es eigentlich voll Sinn machen, dass man in so einem futuristischen Spiel so was wie Nitro oder so Boostfelder oder so irgendwas hat, aber da ist leider gar nichts. Also es ist wirklich, wenn man einmal die Strecken auch kennt, dann ist die Erfahrung relativ schnell repetitiv. So, also dann ja, hast du da nicht groß was. Es gibt immer mal wieder auf den Strecken noch so Barrikaden oder so kleine Hütchen oder so irgendwas, die auch eine Kollisionsabfrage haben, die du dann irgendwie wegfetzen kannst. Aber auch davon abgesehen, es gibt keine Abkürzungen oder so irgendwas oder andere Sachen, die das Ganze so ein bisschen belebter machen würden. weswegen ich dann das Gefühl hatte, dass es doch aus einer heutigen Perspektive ein bisschen unspektakulär, ein bisschen arg unspektakulär ist.
Ja, gerade wenn es nicht so viel, also wie viele Strecken gibt es, hattest du das gesagt? Ich weiß es schon 8. nicht mehr. 8
Aber die Strecken. Kannst du dann auch noch rückwärts fahren.
Ja gut, und dann ein paar Autos. Ja, und dann klingt es halt auch so, dass man dann recht schnell durch ist eben mit dem Spiel.
Ja, also ich glaube, dann macht es wirklich nur noch Spaß im Multiplayer oder wenn du versuchst halt irgendwelche Rundenziele, also Zeitziele zu schaffen oder so. Aber ja, ich kann mir halt vorstellen, dass es damals schon dann noch eine Weile gedauert hat, bis man wirklich alles freigeschalten hatte, weil es so schwierig war. Also nicht unbedingt, weil es so viel Inhalt hatte, sondern weil in den höheren Ligen der Schwierigkeitsgrad anscheinend auch nochmal anzieht. So. Aber ansonsten, die Strecken sind cool. Ich mochte die eigentlich insgesamt. Das hat mir ganz gut gefallen. Das ist auch abwechslungsreich. Man merkt dann in den teilweise auch nicht mehr wirklich viel von dem Setting. So, also teilweise die eine Strecke ist wirklich einfach eine ganz normale, stinknormale Rennbahn. So, da hat mir auch so ein bisschen was gefehlt. Cool ist tatsächlich, dass immer mal wieder so interaktive Elemente animiert werden, also zum Beispiel, dass so eine Art Raumschiff oder so eine Art Glider über die Fahrbahn schwebt. Das fand ich cool. Das hat jetzt nicht irgendwie eine Auswirkung auf das eigentliche Spielgefühl, aber es ist zumindest abwechslungsreich. Zumindest bei den ersten drei Malen, wenn es beim fünften oder sechsten Mal dieselbe Strecke fährst, dann hast du es natürlich auch schon sehr oft gesehen.
So. Ja, klar. Das nutzt sich natürlich dann recht schnell ab.
Und vielleicht ein Punkt noch, der mir auch negativ aufgefallen ist, wenn man diesen Liga-Modus spielt, dann ist es so, dass man, wenn man in die zweite oder dritte Liga kommt, die ersten beiden Strecken nochmal spielen muss. Also es kommen dann zwar neue Strecken hinzu in der Liga, aber man muss dann die gleichen ersten beiden Strecken, die man in der ersten Liga schon fahren musste, nochmal fahren. Und das fand ich dann auch so ein bisschen ermüdend, weil ich will ja eigentlich dann, wenn ich die Liga aufsteige, die neuen Autos nehmen und die neuen Strecken sehen. Muss mich dabei erst durchkämpfen. Du musst da aber auch performen, weil wenn du nicht da performst, dann hast du nicht die Chance auf Platz 1 bis 3 und dann schaltest du nichts frei. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich überspringe die einfach.
Ja, genau. Das fand ich früher bei Rennspielen noch immer schlimm, wenn es da immer irgendwie wichtig war, dass man, um weiterzukommen, diese eine Strecke fahren musste und dann musste man immer, weiß ich nicht, Dritter werden oder so. Das fand ich dann auch mal ein bisschen nervig, dass man da so unter Druck gesetzt wird.
Ja, vor allem, wenn das Spiel dann auch so schwer ist, ne? Das ist ja dann ja, irgendwie genau. Auch einfach blöd. Also ich glaube, für Leute, die jetzt nicht sonderlich gut in diesen Rennspielen waren oder auch nicht die Lust hatten, sich da so reinzufuchsen, ist das irgendwie nicht so cool. Ja, also insgesamt auch nicht mehr so überzeugend. Aus heutiger Perspektive, weil du, wenn du dir jetzt moderne Rennspiele anschaust, die sind ja teilweise schon auch schwer, aber dann hast du halt zig verschiedene Kurse, die du machen kannst und dann spielst du halt irgendwie einen anderen, wo du schon ein besseres Auto hast oder so, was hier ja gar nicht geht.
Ne? Ja, zum Beispiel. Okay, du hattest ja gesagt, dass die Technik sehr beeindruckend gewesen ist. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Mhm, genau, also sie haben so eine eigene Engine entwickelt mit einem 3D-Beschleuniger, der wohl zu damaligen Zeiten relativ revolutionär war, weil die Strecke relativ gut geladen werden konnte. Also man hat gar nicht wirklich gesehen, dass die Strecke sich aufbaut, während Need for Speed 2, jetzt mal als Vergleich dazu, da heute noch extreme Probleme hat. Also ich habe mir ein Video angeschaut von vor 5-6 Jahren oder so. Da sieht man richtig, dass das Fahrgefühl ein bisschen dadurch gebremst wird oder also kognitiv gebremst wird, weil du immer siehst, wie die Strecke sich hinter dir abbaut und vor dir aufbaut. Also du hast immer so Ruckler, wie wenn sich in einem Rollenspiel die Welt so kurz vor dir lädt. Ne? Und das ist natürlich für das Fahrgefühl extrem blöd. Ich will ja wirklich eine flüssige Fahrerfahrung haben. Und hier bei Motorhead ist es eben nicht so. Also du hast zwar ganz weit hinten hast du so eine Art Nebel, aber du hast schon eine gute Weitsicht und du kannst wirklich rasant durch diese Strecken pesen. Also das ist schon ganz cool. Auch heute noch beeindruckend. Und neben diesem 3D-Beschleuniger gibt es auch noch eine ganz gute Light Engine. Also sie haben irgendwie ganz hübsche Lichter. Die sehen fast schon so aus, als wenn die eigentlich zu gut wären für die Grafik, das Spiel eigentlich hat. Also als wäre das so ein bisschen im Nachhinein aufgesetzt. Aber war wohl anscheinend irgendwie so eine Neuerung für dieses Spiel.
Ja, spannend. Wie sieht's denn so aus heutiger Sicht eigentlich aus? Also ist das etwas, was man sich noch so gut angucken kann? Oder wo man sagt, okay, wann war das? 98? Also die 27 Jahre, die sieht man schon und
ja, geht man sieht es auf jeden Fall. Also die Texturen sind einfach nicht so hoch aufgelöst. Und es ist jetzt nicht so, dass das da irgendwie Bäume ausreißt. Also Ich würde sagen, das Spiel allein spielen wegen dieser technischen Perspektive, das ist dann auch nicht mehr so lohnenswert. Da kann man sich einfach einmal ein Video anschauen und sagen, ah ja, okay, für 98 nicht schlecht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie einen so eigenen Stil hat, der irgendwie überzeugt, dass man den auch aus einer heutigen Perspektive groß wertschätzen könnte. Also so, manche Spiele haben ja irgendwie so eine Pixelgrafik, die zeitlos ist. Das trifft hier auf jeden Fall nicht zu, würde ich behaupten.
Okay, also ein Spiel, ja, was mittlerweile dann eben zu Recht in der Versenkung verschwunden ist. Was mich nochmal interessieren würde, also eigentlich sind es sogar noch zwei Sachen, aber vielleicht erstmal, wie kam das Spiel denn damals an? Also waren das, so ein bisschen, was hattest du ja schon gesagt, KI zu schwierig? War das eher so ein Nischentitel oder ist das schon etwas, was schon ein bisschen bekannter war? Hast du da irgendwas herausgefunden?
Also ich glaube, es muss schon relativ bekannt gewesen sein, weil es auch einfach so viele Reviews zu dem Spiel gibt. Also wenn man sich mal auf Mobi Games die Zusammenfassung oder Zusammenstellung der Reviews anschaut, da haben eigentlich alle großen namhaften Blätter und Zeitschriften eine Review zu verfasst. Also die IGN, die GameStar, die PC Games, die PC Joker und so weiter und so fort. Also findet man überall Reviews. Also das ist, glaube ich, ein sehr viel besprochenes Spiel, was auch, glaube ich, dafür spricht, dass es ein kommerzieller Erfolg gewesen sein könnte, weil es relativ positiv besprochen wurde. Also der Großteil der Reviews bewegt sich so im Bereich zwischen 90 und 70. Also 70 ist, glaube ich, auch der Durchschnittswert für die Windows-Version. Die PlayStation-Version ist deutlich schlechter, weil die PlayStation nicht so leistungsstark war und wahrscheinlich nicht so gut mit diesem 3D-Beschleuniger klarkam. Aber die PC-Version, ja, also da gibt es viele Wertungen im 80er-Bereich und im 70er-Bereich. Das ist schon ganz gut. Ich habe ein paar rausgesucht. Also zum Beispiel, was hat die PC Action? Die hat eine 76, glaube ich, gegeben. Und auch das als recht positiv besprochen. Wirklich negativ war eigentlich nur, im deutschsprachigen Raum war nur die PC Games mit einer 46. Die haben richtig abgehatet über den Schwierigkeitsgrad.
Ja.
Also die fanden das richtig scheiße. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen auch wirklich stark abhängig von der persönlichen Erfahrung. Also wenn du schlecht in Rennspielen bist oder nicht Lust hast, dich da reinzufuchsen, dann kannst du das Spiel ganz anders wahrnehmen, weil ja alles, was das Spiel bietet, hinter diesem Bottleneck liegt.
Ja.
Aber insgesamt würde ich sagen, sehr positiv. Ich habe jetzt nichts zu Verkaufszahlen gefunden, aber das Spiel hat in der Historie des Studios schon einen recht prominenten Platz eingenommen und auch einen wichtigen Platz für die weitere Entwicklung des Studios.
Stichwort Studio. Kannst du noch irgendwas zum Studio sagen? Gibt's die noch? Oder?
Ist dir was aufgefallen bei dem Namen? Ich wiederhole also, nochmal. Digital Illusion CEAB.
Digital Illusion kommt mir auf jeden Fall bekannt vor.
Setz mal die Anfangsbuchstaben, die da groß geschrieben sind, zusammen.
Digital. Oh, handelt sich dann hier tatsächlich um DICE. Die sind ja, glaube ich, auch aus Schweden.
Es ist richtig, ja. Das ist DICE. Heute nur noch bekannt unter dem Namen des DICE, aber damals hießen die bis 2006 noch Digital Illusion. Ich weiß nicht, wofür das C und das I steht. Vielleicht sind es wirklich irgendwie nochmal Abkürzungen. Und Motorhead ist eins deren frühen Videospiele. Und markiert so, glaube ich, ein bisschen den Start und Endpunkt von denen ihrer Geschichte, weil davor haben sie so vor allem kleinere Projekte gemacht, also zum Beispiel Pinball Dreams auf dem Amiga und Pinball Fantasy auch auf dem Amiga, die sind 92 erschienen, das sind, glaube ich, eigentlich so, ja, Pinball-Spiele, wie man sie kennt, die es, glaube ich, zuhauf auch gab. Und erst mit Motorhead 1997, ich habe, glaube ich, am Anfang 98 gesagt, ist natürlich 97 erschienen, egal, ist dann diese neue Ära eingeläutet worden. Also eins der Projekte, wo sie wirklich dann mit mehr und mit einem größeren Team dran gearbeitet haben. Ich glaube, 20 Leute waren da beteiligt. Und das hat ihnen durch den Erfolg auch die Möglichkeit gegeben, dann im Anschluss größere Projekte zu machen, bis es dann 2002, wenn mich nicht alles täuscht, zu Battlefield 1942 gekommen ist. Also ja, das war schon wichtig in der Geschichte des Studios. Und eigentlich hat DICE auch relativ viele Racing-Games gemacht. Das weiß man heute gar nicht mehr so richtig. Du wirst dich vielleicht erinnern an Midtown Madness 3. Sagt dir das was? Das ist ein bisschen ein bekannterer Titel noch aus der Zeit von 2003.
Sagt mir gar nichts.
Ist auch nicht so wichtig, aber auch noch ein Racing-Game. Sie haben verschiedene Tour-Racer gemacht, Touring Carship von 1999, Michelin Rally Masters, Race of Champions 2000 und dann ja sogar noch 2010, das hatte ich auch wieder vergessen, Need for Speed Hot Pursuit ist auch von DICE entwickelt worden. Aha. Danach kam aber nichts mehr in die Richtung, also das haben sie aufgegeben. Heute sind sie ja eigentlich nur noch bekannt für die Shooter, die sie machen.
Ja, naja, spannend, da mal so die Ursprünge zu sehen.
Ja, ja, und auch wusste ich auch einfach gar nicht, dass sie da so viele Rennspiele entwickelt hatten.
Hm. Ja, wahrscheinlich bis es dann den erfolgreichen Shooter Battlefield dann eben gab und dann ja eben zu EA verkauft und dann macht man halt das. Ne?
Ja, wobei sich ja selbst noch Hot Pursuit 5 Millionen Mal verkauft hat und von EA selber als Erfolg bezeichnet wurde. Hm. Es muss auch irgendwo vielleicht andere Gründe, studiointerne Gründe gegeben haben dafür, dass man sich dann doch von diesem Genre abgewendet hat. Ne?
Naja, ich glaube generell hat das Rennspielgenre ja ziemlich abgebaut. Ne? Es ist ja nicht mehr so populär, sondern ja eher in die Nische gewandert, würde ich jetzt so behaupten, während Shooter halt eher Mainstream sind. Das heißt, potenziell hast du mit einem Battlefield oder mit dem Shooter halt mehr Verkäufe als mit einem Rennspiel, würde ich sagen.
Ja, und du musst natürlich auch gegenüberstellen. Ne? Also wenn Battlefield 10 oder 15 oder 20 Millionen Kopien verkauft und Hot Pursuit halt nur 5, machst du vielleicht dann eher Battlefield, ne?
Ja, genau.
Und gut, ich hatte gerade noch überlegt, ob man nicht halt auch Battlefield jetzt viel eher als Service-Game verstehen kann, während diese Rennspiele vielleicht eine einmalige Angelegenheit sind. Aber andererseits hat ja Forza eigentlich vorgemacht, dass das auch als Service-Game eigentlich funktionieren kann. Ne?
Ja, das war ja noch vor der Zeit des Service-Games, würde ich jetzt mal behaupten.
Aber mein Fazit wäre insgesamt, dass das Spiel aus einer historischen Perspektive eigentlich spannend ist, aber man muss es deswegen nicht gespielt haben. Also da gibt es eigentlich keinen wirklichen Grund für, weil es in vielen Belangen heutigen Rennspielen extrem unterlegen ist.
Okay.
Dann können wir auch schon übergehen zu deinem Spiel, Jan. Du hast auch was mit motorisierten Fahrzeugen gespielt. Mhm. Es handelt sich hier um LKWs. Was ist das für ein Spiel? Wie heißt das?
Also ich habe Hard Truck Apocalypse gespielt. Da, wo es programmiert wurde, in Russland, ist es als Ex Machina rausgekommen, aber hierzulande eher bekannt als Hard Truck Apocalypse. Ja, es ist ein Spiel, was in der Postapokalypse spielt. Die Welt ist zugrunde gegangen. Es gibt noch so vereinzelte Städte und eben kriminelle Banden. Und man fährt mit einem LKW oder mit einem Auto, was man sich anpassen kann, durch die Gegend. Und dann ist es im Grunde einfach so ein Open-World-Action-Spiel, wo man Quests erfüllt, man handeln kann, man kann gegen die Banden oder gegen andere eben kämpfen mit seinem Auto und ja, versucht dann eben so Geld zu verdienen und in der Story voranzukommen. Jetzt mal so ganz grob überschlagen.
Kann man es eigentlich als RPG bezeichnen? Das habe ich mich nämlich gefragt, weil es hat ja eine Hauptstory, es hat Nebenquests und ja.
Man könnte es auch als Open World RPG tatsächlich auch klassifizieren. Also man hat jetzt keinen Charakter, den man jetzt auflevelt, aber man wertet halt sein Auto immer weiter auf. Bessere Waffen, mehr Waffen, mehr Lebenspunkte. Also ja, das kann man schon auch als RPG verkaufen.
Okay, spannend. Also ich habe jetzt ganz viele Fragen. Aber vielleicht nochmal, um das Spiel wirklich zu durchdringen. Ist es dann wirklich so, dass es auch story-driven ist? Also, dass man bekommt irgendwie eine Quest, eine Hauptquest und an der arbeitet man sich dann Stück für Stück weiter, schätze ich mal, oder?
Das Spiel startet damit, dass einem gesagt wird, hey, du bist jetzt 18 Jahre alt, Zeit für dich zu gehen. Ne? Sieh zu, dass du auf eigenen Füßen stehst und dann macht man sich eben auf und trifft dann ziemlich schnell auf Alice, die einen um Hilfe bietet. Und das ist ganz interessant, denn man kann sich jetzt entschließen, ihr zu helfen oder es sein zu lassen. Und je nachdem, was man tut, hat man hier tatsächlich einen anderen Verlauf des Spiels. Es gibt verschiedene Gebiete, verschiedene Hubwelten, durch die man eben fahren kann. Also es ist jetzt keine riesige Open World, sondern immer so kleine Abschnitte. Und je nachdem entwickelt sich die Story dann ein bisschen anders weiter und macht die Gebiete in einer anderen Reihenfolge. Was aber durchaus gleich ist, ist eben, dass man herausfindet, dass die Person, wo man aufgewachsen ist, sie stirbt und erzählt einem dann noch, dass es gar nicht der richtige Vater war im Grunde, sondern quasi nur ein Pflegevater. Und dann versucht man eben seinen Vater zu finden, der eben als Wissenschaftler gearbeitet hat. Und ja, dadurch entspinnt sich dann erstmal so die Reise und dann findet man auch immer mehr darüber raus, was eigentlich mit der Welt passiert ist.
Also das ist am Anfang gar nicht so richtig klar, was da eigentlich los ist.
Genau, man wird in diese Welt reingeschmissen und man weiß, die Welt ist am Abgrund, man weiß jetzt aber nicht warum, was passiert ist. Man weiß, dass ein Objekt vom Himmel gestürzt ist, woraufhin es mit der Welt dann zugrunde ging.
Irgendwas hatte ich auch gelesen zu UFO-Absturz, da hatte ich auch gedacht.
Ja, genau. Ich weiß nicht, wie weit wir hier spoilern wollen, aber ja, es handelt sich hier tatsächlich um ein UFO und später tritt man natürlich auch in Kontakt mit den Aliens.
Ah ja, okay. Also da werden schon auch sehr viele verschiedene Sachen zusammengemixt, oder? Also ich denke jetzt so an Mad Max zum Beispiel. Ja,
genau, es hat sehr starke Mad Max-Vibes auf jeden Fall.
So andere Alien-Geschichten irgendwie auch.
Genau, es kommt eben auch, dass die Atmosphäre vergiftet ist, deswegen tragen alle Masken, weswegen auch alle ziemlich seltsam aussehen. Zur Grafik kann man ja vielleicht später nochmal was sagen. Und es gibt tatsächlich auch drei verschiedene Enden, die man erreichen kann. Man hat zwischendrin eine Entscheidungsmöglichkeit und daraus entspinnen sich dann eben zwei Enden und dann gibt es quasi noch so ein Game-Over-Ende.
Klingt alles auch eher so, als wenn es wirklich gar nicht so ein unkomplexes Spiel ist. Also schon irgendwie einiges dahinter steckt, ne?
Genau, steckt einiges dahinter. Also die Story ist halt wild und man hat halt eben die Möglichkeiten. Man muss sich so ein bisschen dann in das Handelssystem ein bisschen einarbeiten, dass man da eben ein bisschen Geld generieren kann, noch neben den Quests. Dann eben die Quests und dann ja eben auch noch diese sich verzweigende Hauptstory und eben die Waffen, in die man sich dann eben auch noch ein bisschen einarbeiten muss, ne? Und gucken muss, was möchte ich gerne für, oder wie möchte ich meinen LKW gerne ausrüsten? Möchte ich dann vielleicht auch eher mir so einen richtigen Panzer erschaffen mit viel, ja, Panzerung, mit viel Hüllen, mit viel Hülle? Oder möchte ich vielleicht doch eher größere Ladefläche haben und dementsprechend mehr Materialien mit mir mitführen können?
Okay. Also jetzt habe ich so ungefähr verstanden, wie das Spiel aufgebaut ist, aber ich weiß noch nicht so wirklich oder kann mir nicht so wirklich vorstellen, wie sich die einzelnen Quests oder Kämpfe oder so dann tatsächlich, wie die ablaufen. Weil, also klar, ich kann mir vorstellen, man fährt mit dem Auto dann so in der Open Welt rum, aber was macht man dann? Kämpft man dann gegen andere Autos oder was passiert?
Genau, also man fährt durch die Welt, dann kommt man vielleicht mal in eine Stadt. Diese Stadt kann man betreten, indem man einmal hupt. Und dann hat man da eben verschiedene Sachen. Man kann natürlich erstmal tanken, es gibt eine Werkstatt und dann gibt es auch immer noch mal wieder Leute, wie zum Beispiel den Barmann oder eine bedeutende Persönlichkeit und dann klickt man das eben an und dann hat man so ein Dialogfenster, vielleicht wie bei den vergleichbar mit den frühen Fallout-Teilen vielleicht, so mit 1 und 2, dass man halt in der Mitte so eine Textbox hat und darunter hat man dann eben Antwortmöglichkeiten und darüber läuft dann eben, ne, so kriegt man eben die Quests, so kriegt man neue Infos. Man kann auch noch handeln und dann wird einem auch, je mehr Städte man besucht hat, wird einem eben auch der Einkaufs- und Verkaufswert eben von der Stadt, aber man kann sich das auch von anderen Städten dann anzeigen lassen. Genau. Und Quests sehen dann entweder so aus, dass man dann eben durch die Gegend fährt und dann muss man irgendwelche anderen Autos bekämpfen. Also die Kämpfe ist immer Auto gegen Auto. Es laufen da keine Menschen rum. Also was das angeht, ist die Welt ziemlich tot. Genau. Man kämpft gegen andere Autos oder man muss irgendetwas einsammeln oder an irgendeinen bestimmten Ort fahren, mit dem man dann wieder einmal interagieren kann. Das sind eigentlich so die Quests, die es gibt.
Und macht das Spaß?
Also mir hat es tatsächlich Spaß gemacht, wenn man sich so ein bisschen auf die Welt einlässt. Und es ist halt ein Spiel, was ich bis dato so noch nicht gespielt habe. Also zum wirklichen RPG mit einem Auto. Autokämpfe kannte ich sonst, ja, eben aus Mad Max, dem Spiel. Aber ansonsten habe ich da auch eher wenig gespielt. Und was ich halt cool fand, war halt so dieser RPG-Ansatz. Ne? Du fährst mit deinem Auto durch die Postapokalypse, hast ein paar schöne Kämpfe und versuchst irgendwie diese strange Story so ein bisschen zu verfolgen. Also ja, hat mir wirklich Spaß gemacht. Eben weil es mal was komplett anderes ist. Wo man mal eben nicht in der Mittelalterwelt mit seinem Held durch die Gegend läuft oder eben mit einer Waffe durch die Gegend läuft, sondern ja, einfach durch die Gegend fährt. Und eben die Zeit in dem Auto verbringt.
Toll, also ich habe davor auch noch nie von einem ähnlichen Spiel gehört, das auch nur ansatzweise so was macht. Ja, das Mad Max-Spiel, was du jetzt meintest, ist ja viel später erschienen, ne?
Genau, das kam ja deutlich später, das müsste so 10 Jahre später.
2016? oder so.
Ja, irgendwie so um den Dreh, genau. Und das Spiel hier, das ist aus dem Jahre 2005, jetzt also auch schon wieder 20 Jahre alt.
Wie ist denn so die technische Umsetzung? Also wenn du jetzt sagst 2005 und so, ist wahrscheinlich nicht AAA, kann ich mir vorstellen.
Nein,
oder?
Das ist auf keinen Fall ein AAA-Spiel. Ja, die Grafik ist okay. Also man sieht, das Spiel ist alt und die Grafik war wahrscheinlich auch nicht up-to-date zu dem Zeitpunkt, als das Spiel rauskam. Also sehr verwaschene Texturen, aber so von der Sache her passt es eigentlich. Also mich hat die Grafik jetzt nicht gestört oder rausgerissen. Es ist jetzt kein Augenschmaus, bisschen roh. Alles wie gesagt so ein bisschen verwaschen, aber das ist okay. Technische Umsetzung, ein paar Bugs gab's, es war ganz toll, da habe ich mein Auto ausgerüstet in der Werkstatt und dann will das Auto aus der Werkstatt rausfallen, kollidiert mit irgendwas und explodiert.
Ah, okay.
Ja, okay.
So,
also neu laden und die gleiche Konfiguration nochmal machen und dann hat es netterweise funktioniert. Also sowas kann immer mal passieren. Abstürze hielten sich auch in Grenzen. Man muss ein bisschen tricksen, um es zum Laufen zu kriegen. Es ist jetzt also nicht so, dass es wirklich super toll auf neuen Rechnern läuft. Da muss man auch nochmal ein bisschen im Forum gucken. Ein bisschen an der INI rumschrauben. So habe ich es dann auch immerhin in 16:9 gezwungen. Aber mich hat es, wie gesagt, nicht gestört. Interface sieht soweit in Ordnung aus. Man hat halt immer einen Blick darauf, auf die Tankfüllung. Man hat immer einen Blick auf die Lebenspunkte. Man hat immer einen Blick auf die Waffen. Man kann sich die Waffen entsprechend auch gruppieren, dass man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, man hat dann irgendwie zwei Maschinengewehre und dann noch irgendwie eine Artillerie und sagt, die Artillerie, die packe ich jetzt auf eine andere Gruppe und dann kann man zwischen den Waffen hin und her schalten.
Wie breit ist da die, also wie viele Waffen gibt es da so?
Das kann ich dir gar nicht sagen. Das weiß also ich
sind,
nicht.
Also es sind viele.
Es sind schon ein paar, ja.
Okay. Also da wird einem auch nicht langweilig.
Nein, da wird einem nicht langweilig. Und das Ding ist, die Waffen haben auch brauchen unterschiedliche Slotgrößen. Ne? Also so ein kleines Maschinengewehr vom Anfang, das braucht natürlich deutlich weniger, einen deutlich kleineren Slot als jetzt dann eben die Artillerie. Und die haben eben auch entsprechend viele Werte. Also es gibt ja verschiedene Waffentypen. Dann unterscheidet sich das natürlich in der Genauigkeit, in der Distanz, in dem Schaden, den es macht, wie viel Schuss pro Minute abgegeben werden kann, wie viel passt in ein Magazin, all die ganzen Sachen. Wie lange braucht die Waffe zum Nachladen? Ja, das sind eben so Werte. Und natürlich auch, wie viel Lebenspunkte hat die Waffe. Ne? Natürlich kann man auch die Waffensysteme anderer kaputt schießen.
Aber gibt es dann auch so ein Skillsystem oder so irgendwas?
Nein, gibt's gar nicht. Also das Einzige, wodurch man eben besser wird, ist der eigene Skill und eben die besseren Sachen, die man sich kauft. Deswegen war ich bei dem RPG-System auch so ein bisschen am Zögern, ob man das so sagen kann. Ja. Also man definiert sich hier tatsächlich nur über das Auto.
Ah, okay. Ja, gut, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so schlimm, oder? Wenn man dann noch ein zusätzliches System hat irgendwie.
Nö, wozu auch? Also man sitzt ja eben in dem Auto, von daher passt das schon ziemlich gut. Ich glaube, das würde es auch nur zu kompliziert machen und einen zu sehr rausreißen.
Ja, also jetzt gleich nochmal zum Schwierigkeitsgrad. Das würde mich noch interessieren, wie sich das da ausgestaltet und...
Ich hatte eigentlich nicht so große Probleme durchzukommen durch das Spiel. Also ich habe es tatsächlich durchgespielt. Das war allerdings vor 6 Jahren, das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Hat aber durchaus einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich bin durch das Spiel gut durchgekommen und zwischendurch hatte ich dann mal eine Phase, da musste ich tatsächlich, oder da habe ich gemerkt, die Gegner sind zu stark. Dann geht es natürlich erstmal so ein bisschen in den Grind und dann ist man eben dazu gezwungen, seinen LKW weiter auszubauen. Ne? Also Geld farmen, LKW weiter ausbauen und dann geht's weiter. Das war allerdings alles machbar. Also es ist jetzt nicht, dass das Spiel zu schwer war.
Okay.
Zu leicht auch nicht. Also es hatte eigentlich einen ganz angenehmen Schwierigkeitsgrad.
Nice. Und gibt es, also oder wie lang ist das Spiel ungefähr? Kannst du das abschätzen?
Ich habe so um die 20 Stunden gebraucht.
Aber hast du es dann so versucht auf 100% zu spielen oder jetzt eher nur die Main Story?
Ich habe die Hauptstory und ich habe auch einige Nebenmissionen gespielt.
Okay.
Ich sag mal so, Geld war am Ende kein Problem mehr.
Das ist ja oft bei den RPGs so ein bisschen ein Ding, ne? Dass man dann irgendwann im Geld, wenn man wirklich versucht, alles mitzunehmen, dass man dann natürlich tendenziell zu viel Geld hat.
Ja, ein bisschen.
Hier ist ja Geld wahrscheinlich auch die zentrale Währung, ne? Weil darüber kannst du dir dann deinen Truck upgraden und der bestimmt, wie schwierig oder einfach das Spiel für dich ist.
Ja, ganz genau. Also Geld ist hier tatsächlich wichtig. Was mir noch so negativ in Erinnerung ist, ist, dass es am Ende hin ziemlich viel Backtracking gibt. Das heißt, man muss wieder Bereiche wieder zurückfahren, aus denen man gerade, wo man halt irgendwie am Anfang war. Und die Strecken sind halt zum Teil recht lang. Genau, das war mal so ein bisschen störend.
Gibt es da irgendwie Musik oder einen Soundtrack oder so? Oder wie ist das?
Ja, genau, Soundtrack gibt's auch. Der war, ja, passt halt nur so ein bisschen da rein. Der war in Ordnung, der war nicht störend. Konnte man sich ganz gut anhören.
Okay, okay. Hast du jetzt sonst noch irgendwas zum Spiel selber? Weil mich würde ansonsten, glaube ich, das Feedback noch interessieren und
Was ich tatsächlich spannend finde, ist auch die Namensgebung der Region. Vielleicht lese ich einfach mal so ein bisschen was vor und es
bitte
ist einfach super, ist super zusammengewürfelt. Also wir haben Zaimka, Midgard, Olympus, Porto, Kolkos, Hel, Vaterland und noch ein paar andere. Aber es sind so Orts- oder Gebietsnamen, die es in dem Spiel gibt und es ist einfach, ich weiß nicht, sie vermischen auch noch verschiedenste Mythologien. Es ist irgendwie wild.
Da darf man da nicht so viel drüber nachdenken.
Nein. Ich habe mich nur die ganze Zeit gefragt, wie kommt man darauf?
Weiß nicht, vielleicht war das Team irgendwie so international besetzt und sie hatten dann den Vorschlag, jeder darf sich einen Gebietsnamen ausdenken oder so.
Weiß ich nicht, das bezweifle ich so ein bisschen tatsächlich. Vaterland? Da könnte man ja. Ja, Vaterland, tatsächlich.
Also auch in der englischen Version?
Ja, auch in der englischen Version. Ja,
Vaterland, genau. Okay. Muss man nicht verstehen.
Nee, nicht wirklich.
Was mir jetzt noch eingefallen ist, wo ich jetzt, das hatte ich vorhin sehr ganz im Kopf und habe es dann wieder vergessen, was mich jetzt wirklich noch interessiert, ist dieses Handelssystem. Ja. Also das ist mehrfach angesprochen, aber das ist ja eher unüblich eigentlich für ein RPG, dass man ein tiefgreifendes Handelssystem hat, das irgendwie auch so wichtig ist.
Würde ich jetzt nicht sagen. Es erinnert eher auch so an diese Space-Spiele. Da hast du ja auch so ein Handelssystem, wo du in einer Raumstation oder hier eben in einer Stadt Waren einkaufst und in einer anderen Stadt wieder teurer verkaufst. Das ist einfach ein Vergleichen von Einkaufs- und Verkaufspreisen und versuchst dann da halt möglichst viel Gewinn zu machen. Die Waren sammelst du zwischendurch auch so ein, zum Beispiel, wenn du Gegner besiegst, die droppen natürlich dann auch Gegenstände, ne? Also entweder Waffen oder eben diese Handelswaren, die du dann wieder verkaufen kannst. Also ist jetzt nicht super tiefgreifend und nicht super komplex und da ist jetzt auch keine Marktwirtschaft oder irgendwie sowas hinter, aber einfach, dass man so ein bisschen Zeug von A nach B schafft.
Ich war wohl zu vorschnell, was das tiefgreifend angeht. Aber es ist so, auch immer wieder betont wurde in dem, was ich mir so durchgelesen habe, dass dieses Handelssystem irgendwie dabei ist. Und dann habe ich so gedacht, vielleicht ist das ja so ein bisschen wie ein Oregon Trail von der letzten Folge, wo man so wirklich schauen muss, was ist der Wert, was kriege ich dafür und so. Aber nein, wirklich. Gut, dann sag doch mal, wer hat dieses Spiel eigentlich entwickelt? Also, wem verdanken wir dieses Spiel?
Wir verdanken dieses Spiel Targum Games. Das ist ein Studio aus Russland. Die sind in Jekaterinburg angesiedelt. Das ist so im Uralgebirge tatsächlich.
Weit weg.
Und weit weg. Und das merkt man, finde ich, dem Spiel irgendwie auch an. Ne? Ich weiß nicht, so russische Spiele, das hat immer so ein bisschen was Dreckiges, sag ich einfach mal. Im positiven Sinne. So ein bisschen rau.
Mhm. Ja, ich weiß sofort, was du meinst.
Ja, genau. Und genau, die haben dieses Spiel eben entwickelt und fungieren mittlerweile auch mit als Publisher, interessanterweise. Also sie haben das Spiel selber nicht gepublished, aber eben dann entsprechend noch andere Sachen. Interessant ist, dass nach Hardtruck eigentlich vor allem das so ihr Portfolio so bestimmt hat. Es gab dann nämlich noch eine Erweiterung im Grunde, so ein eigenständiges DLC mit Hardtruck Rise of Clans und dann gab es noch Hardtruck Arcade, was aber ziemlicher Mist gewesen sein soll. Und danach haben sie Crossout gemacht, was ebenfalls im Hardtruck Apocalypse Universum verortet ist. Also das ist dann eben ein Free-to-Play-MMO, wo du dann eben Autos zusammenbaust und die dann eben
gegeneinander. Aber das ist ein reines Multiplayer-MMO, also nicht
reines,
also reines, da gibt es keine Stories oder, ne?
Nein, das ist ein reines MMO, reines Free-to-Play-MMO mit entsprechenden Mechaniken, wo du dann eben Teile kaufen kannst und Battle Pass. Grafisch sieht es natürlich deutlich besser aus, ist mittlerweile auch schon ein bisschen älter, wird aber immer noch unterstützt. Das ist halt momentan so.
Geht das so ein bisschen Ding in die War Thunder-Richtung?
Ich habe War Thunder nie gespielt, von daher kann ich das nicht sagen. Also das ist,
weil da spielst du ja auch auf so Multiplayer-Maps dann einfach mit deinem Panzer oder deinem Schiff oder was immer gegeneinander.
Genau, so ist es, genau. Team gegen Team.
Ist auch so ein osteuropäisches Ding.
Ja, genau.
War Thunder kommt, glaube ich, aus Polen oder aus der Ukraine oder so irgendwie, glaube ich. Aber spannend. Und dass es sie noch heute gibt, also hätte ich jetzt, ist ja kein Selbstverständnis so bei diesen
auf keinen Fall.
Mid-Budget-Studios aus Russland oder aus der Ukraine. Vor allem, man weiß ja auch immer nicht, wie gut diese Spiele dann ankommen, wie groß muss das dann sein. Das sind ja dann auch keine kompletten Low-Budget-Spiele. Es ist ja schon so der A- bis Double-A-Bereich meistens.
Ja, schon, würde schon sagen, dass das in die AAA-Richtung geht.
Würdest du sagen, dass man das, dieses Spiel als Eurojank, also im positiven Sinne, jetzt bezeichnen könnte? Oder ist das...
Wenn ich es so verstehe, wenn ich es richtig verstehe, dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja. Also es hat auf jeden Fall
so ein bisschen nischig, halt so diese
Nischenspiele. Nischig, es hat seine Ecken und Kanten, eigentlich das, wofür ich auch Piranha Bytes spiele, ja, immer sehr geschätzt habe.
Genau, in die Richtung habe ich gedacht.
Ja, so in diese Richtung, in die Richtung würde ich es packen. Also es ist schon eher ein Liebhaberspiel. Es hat natürlich klare Schwächen, aber es ist halt irgendwie auch ziemlich geil.
Aber ist es da nicht mega schade, dass sie diese IP im Endeffekt zu einem Multiplayer-Universum gemacht haben und ja, nicht diese total RPG-Richtung weiter? Also
mir jetzt vorstellen würde, nochmal so ein Hardtruck mit vernünftiger Grafik, mit eben UI und Spielmechaniken, wie man es heute kennt, da hätte ich richtig Bock drauf, weil sowas gibt's einfach nicht. Es gibt sowas nicht. Von daher finde ich es total schade, dass sie jetzt seit 10 Jahren dieses MMO machen. Oder 9 Jahren. Aber scheint sich ja irgendwie zu tragen. Sonst würden sie es ja nicht weitermachen. Und ansonsten sind sie halt wirklich nur am Publishen anderer Spiele. Vielleicht, wenn sich das MMO irgendwann nicht mehr trägt, vielleicht machen sie noch mal eins.
Meistens
aber
schließen diese Studios dann, wenn so diese eine IP, die sie noch haben, die sie seit ewigen Zeiten vor sich hertragen. Und ja, es gibt auch nicht mehr so viele große Studios aus Russland. Man muss ja auch immer bedenken, ja, der Angriffskrieg auf die Ukraine und so. Und wie weit sind die Leute dann bereit, das jetzt zu vergessen? Wie positionieren sich diese Studios dann zum russischen Regime? Ne? Das ist ja alles so Fragen, die sich heute viel eher stellen als damals. Also damals haben wir so, ja, Russland, post-sowjetisches Land, aber ist schon irgendwie auf dem richtigen Weg. Cool, dass wir hier so, ja, so Indie, nicht Indie, aber so Nischenspiele bekommen eigentlich, ne? Wir hatten ja auch das andere Spiel, wie hieß es jetzt noch gleich, was auch aus dem sowjetischen Raum kam, dieses Agentenspiel. Es fällt mir der Name die ganze Zeit nicht ein. Ja, Edgar aus der Postproduktion hier. Ich meine an dieser Stelle natürlich Chameleon, das wir in Folge 12 besprochen haben. Ein post-sowjetischer Agenten-Thriller, der ebenfalls im Jahr 2005 rauskam und von Silver Wish Games entwickelt wurde. Die sind aus der Slowakei. Jetzt aber zurück zur Folge. Gut, möchtest du noch was zur Rezeption sagen?
Ja, sehr gerne. Das ist nämlich total spannend. Wenn man sich das bei Metacritic mal anguckt, das sagt eigentlich schon alles. Der Kritikerscore liegt bei 45. Und der User-Score, was ziemlich schlecht ist, da können wir vielleicht mal mit anfangen, wenn man sich mal so ein paar Sachen anguckt. Also russische Magazine, XS Magazin, ikrai.ru, Absolute Games aus Russland, das sind alles so 80er bis 75er Wertungen. Die beste deutsche Wertung, die bei Mobile Games gelistet ist, ist die PC Action mit 61%.
Ui.
Ja, der Unterschied zwischen Hard Truck Apocalypse und einem x-beliebigen Rollenspiel sieht Hubsen nicht zu Fuß durch die Landschaft, sondern Kurven mit einem Truck durch die Gegend. Ach so, die langweiligen Aufgaben wären da auch. Und die miese Grafik und eine Musikuntermalung wie in den Pornos der 70er.
Okay.
Ja, also in Deutschland kam es nicht so gut an. Es geht dann so weiter. GameStar hat eine 60 gegeben, GameZone 45, Eurogamer.net 40, IGN 40 und PC Powerplay hat sogar nur eine 27 gegeben.
Boah, das ist schon hart. Also 27 ist ja unspielbar heutzutage eigentlich.
Sie haben geschrieben, und tatsächlich ist der Soundtrack auch das Beste an der Fernfahrertragödie. So ziemlich alles andere kann man in die Tonne treten. Die Grafik von gestern. Physik und KI verbuggt, die Missionen abwechslungsarm, das Balancing nicht da. Spielspaß, Fehlanzeige. Finde ich spannend. Während, wie gesagt, das User Racing ist halt tatsächlich echt gut. Und auch bei Steam, also die allgemeinen Bewertungen sind bei sehr positiv, die letzten sind bei ausgeglichen, was aber eher mit damit zusammenhängt, dass es halt schwierig auf neuen Systemen läuft. Da nicht so ganz durchoptimiert ist, logischerweise. Und ich habe das Ganze ja auch auf YouTube Let's Played, ne? Einen Link dazu findet ihr bestimmt dann auch in der Beschreibung. Und da hatte ich tatsächlich Resonanz. Das habe ich ja nicht viel. Aber da waren dann viele da, ach cool, dass du das spielst, das habe ich früher als Kind immer gespielt. Ich hatte auch einen aus der Ukraine da, der hat dann geschrieben, ich verstehe zwar kein Wort von dem, was du sagst, aber schön, dass du das spielst. Und der hat sich diese ganze Serie angeguckt und zwischendurch auch immer mal wieder Tipps gegeben.
Lol, hat er das dann übersetzt oder was? Wie hat er das gemacht?
Nee, er hat ja gesehen, was ich gemacht habe.
Ah, okay, aber... Also das ist auch ein krasses Commitment.
Das ist ein richtig krasses Commitment, was ich aber eben auch dem Spiel zuspreche, ne? Dass es auch an dem Spiel liegt. Also das scheint dann auch wieder so für die, die in der Zeit aufgewachsen sind und Kontakt zu dem Spiel hatten, war das so ein richtiges Liebhaberspiel, glaube ich, was jetzt natürlich dann auch wieder positiv besetzt ist, so aus der Nostalgie heraus und vielen Leuten tatsächlich auch was bedeutet. Und das finde ich cool. Und wie gesagt, mir hat es ja auch Spaß gemacht. Gut, ne, wenn man es jetzt Jahre später spielt, dann ist die veraltete Grafik. Ne? Ob die jetzt 2005 dann up-to-date war oder nicht, ist ja heutzutage dann ziemlich egal. Ja, und mir hat einfach das Gameplay hier so viel Spaß gemacht, dass es halt eben das Spiel durchgetragen hat für mich.
Ich finde auch diese Technikreiterei, das ist bei den Magazinen, das ist irgendwie immer wichtig, aber die bedenken nicht, dass Spiele ja in 5 Jahren eh veraltet aussehen und dann es dann keinen großen Unterschied mehr macht. Also,
aber dann in 5 Jahren ist man ja schon beim nächsten Spiel, ne?
Ja, aber dass sie da immer so viel Wert drauf legen, also wenn Spiele so Gameplay-mäßig oder so wirklich langweilig sind und ich finde immer, wenn man ein Spiel einfach ein bisschen gespielt, das hat mir das Fundbüro hat mir das beigebracht, wenn man ein Spiel ein bisschen spielt, weiß nicht, eine Stunde oder so, du merkst es nicht mehr, dass das veraltet ist. Du hast dich dann einfach dran gewöhnt und also ich störe mich da dann auch nicht mehr dran. Mhm. Also klar, wenn das Spiel auf einer Gameplay-Ebene, auf einer Story-Ebene oder so einfach scheiße ist, dann ist das auch so, dann muss man das auch sagen. Aber das ist mir so aufgefallen, auch bei diesen Reviews immer wieder wird jetzt auch bei Motorhead wird da auch immer wieder drauf zurückgegriffen, dass die Grafik ja so toll sah und deswegen haben die so hohe Wertungen gegeben. Aber was ist denn da inhaltlich dabei? Ja, toll, da habe ich 10 Autos und 8 Strecken, aber die Gegner sind zu stark und so weiter und so fort. Aber du hast gesehen, also das hat eine Durchschnittswertung von 80 oder 70 oder so, ne? Während dein Spiel ja komplett in den Boden rezensiert wurde.
Ja, ich kann natürlich verstehen, ne? Das will man natürlich schon wissen, wenn man jetzt irgendwie viel Geld für so ein Spiel ausgibt, muss es sich schon einmal technisch messen lassen und dann muss man eben selber wissen, was man draus macht, ob einen das jetzt stark tangiert oder nicht. Mein Fazit wäre auf jeden Fall mal angucken und man kann es auch gerne mal selber spielen. Es ist immer mal wieder im Sale für 2 Euro. Da kann man das mal mitnehmen und mal reingucken, ob man es zum Laufen kriegt. Und wenn ja, ob einem das irgendwie Spaß macht, wenn man so ein bisschen mal was anderes erleben möchte. Ansonsten kann man es natürlich auch sich einfach mal irgendwo angucken.
Mhm. Aber du kannst es einfach auf Steam kaufen. Das ist ja vielleicht auch eine wichtige Information.
Man kann es einfach auf Steam kaufen. Genau. Es läuft nicht unbedingt. Ich wollte auch sehr gerne mal diesen DLC spielen. Also halt DLC, also eigenständigen DLC, weil es eben im Grunde auf der gleichen Karte spielt und da keine große Weiterentwicklung ist. Ich glaube, es kam noch irgendwie 2 Gebiete dazu, aber ansonsten ist es so vom Ablauf her identisch. Natürlich mit anderer Story. Das habe ich jetzt tatsächlich mal nach ein paar Jahren geschafft, dass es läuft. Vielleicht auch stabil. Das ist da halt eher so das Problem.
Ja, dass man es überhaupt kaufen kann. Also beim Motorhead, das, selbst wenn ihr wollen würdet, ist das eine relativ große Herausforderung, weil man da haben sich dann externe Leute schon dran gesetzt, um versucht, das zum Laufen zu bekommen auf modernen Systemen, weil dieser Grafikbeschleuniger oder die Engine oder so, die ist einfach wirklich nicht ausgelegt auf moderne Systeme und da braucht es einen Workaround, der so tiefgreifend ist, dass man das jetzt nicht, wenn man sich jetzt die CD von damals in PC reinschieben würde, ich glaube, es wird nicht funktionieren. Windows 10 und auf Windows 11, das geht einfach nicht mehr so easy.
Okay.
Aber freut mich, also das klingt ja schon so, als wenn das eher positives Fazit ist und ja,
auf jeden Fall.
Einfach auch ein spannendes Spiel.
Ja.
Einfach ein spannendes Spiel.
Genau. Und ich finde es schön, dass ich dem Spiel hier einfach nochmal die Bühne bieten kann, denn mein Gefühl ist eigentlich, so bekannt ist es nicht.
Nee.
Zumindest in meiner Welt.
Ja, aber bei vielen dieser Eurojank-Spiele aus Osteuropa, ne?
Ja, genau.
Haben wir jetzt ja schon immer mal wieder was und finde immer cool, dass wir da eine Plattform bieten können.
Genau. Man muss natürlich als Disclaimer sagen, man unterstützt, wenn man es kauft, hier ein russisches Studio. Muss man ja halt selber wissen, ob man das machen möchte oder nicht.
Ja. Aber 2 Euro.
Genau. Ja, regulär sind es 8. Also auch da stürzt man sich jetzt nicht in Unkosten.
Und wie viel davon geht da noch an Steam? Also das ist ja wirklich
nur 30% ungefähr.
Die da überhaupt noch Geld verdienen, glaube ich. Dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch mal ein neues Format aus dem MCNZ-Universum bewerben. Es gibt seit neuestem bei uns den Pixelplausch, ein ganz lockeres Talk-Format, wo verschiedenste Themen aus dem Bereich der Videospiele besprochen werden. Es geht immer so, glaube ich, 30 Minuten. 2 Folgen sind schon erschienen. Hört da doch einfach mal rein. Wir sprechen hier mal eine große Empfehlung aus. Und ja, das war's eigentlich auch schon.
Genau, vielleicht hört man ja auch den einen oder anderen bei Pixelplausch von hier.
Vielleicht
immer mal wieder.
Ist das ja demnächst so, ja.
Passiert. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Was wir da besprechen, wissen wir selber noch nicht. Das heißt, es wird eine große Überraschungskiste werden.
Ja, ich freue mich drauf und bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss.
Tschüss.
Das war eine Produktion von mindestens 10 Zeichen. Weitere spannende Podcasts und Beiträge rund um Games, Technik und vieles mehr findet ihr unter m10z.de. Möchtest du Teil unseres freien Kollektivs werden und selbst Inhalte veröffentlichen, dann ist das kein Problem. Schreib uns einfach eine Nachricht. Alle Kontaktmöglichkeiten dazu findest du auf unserer Website. Hat dir an der aktuellen Folge etwas besonders gefallen oder möchtest du Kritik üben? Besuch uns doch im Forum unter community.wasted.de.